Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Digitalisierung nicht als Schicksal, sondern als Aufgabe zu begreifen, als Projekt, das man gestalten muss. Das ist das Credo der politischen Philosophin Lisa Herzog in ihrem Buch »Die Rettung der Arbeit«. Und es ist das erste von 5 Büchern, die wir heute vorstellen. Danach geht es um die aktuelle Veröffentlichung von Paul Collier. Der Ökonom spricht sich für einen sozialen Kapitalismus aus. Die Waffen-SS. Was sie war und warum sie als militärische Formation wenig taugte, das beschreibt das Buch des Historikers Klaus-Jürgen Brem. Mit den Erinnerungen von Ewald Ochel stellen wir Ihnen ein Berufsbild vor, das mit der Novemberrevolution entstand. Den Revolutionsbummler, den Ausständler, den es dorthin zieht, wo es gerade brodelt. Und zum Schluss das Buch des senegalesischen Wirtschaftsprofessors Felwine Sarr, Afrotopia, die Vision eines Afrika, das bereits entsteht. Kein Beruf funktioniert heute noch so wie vor 10 oder 15 Jahren. Die Digitalisierung verändert unseren Alltag und unsere Arbeit. Dabei können komplexe Maschinen uns Arbeit abnehmen, zugleich jedoch auch Menschen, also Arbeitsplätze, ersetzen. Ob man auf die negative oder die positive Seite schaut, die Haltung ist stets die gleiche. Wir gehen davon aus, dass die Digitalisierung unvermeidbar voranschreitet. Lisa Herzog, Professorin für politische Philosophie und Theorie an der TU München, will Digitalisierung nicht als Schicksal, sondern als Aufgabe begreifen. Die Rettung der Arbeit heißt ihr Essay, in dem sie die kommenden Herausforderungen beschreibt. Christoph Fleischmann hat ihr Buch gelesen.
Wovon Rettung die Rede ist, muss Gefahr bestehen. Eine Gefahr der Digitalisierung sieht Lisa Herzog in der Macht der großen Konzerne Facebook, Google, Amazon und Co.
In der digitalen Sphäre gibt es sehr viele Märkte, die nach einem Winner-Takes-All-Prinzip funktionieren. Also wer am Anfang einen kleinen Vorsprung hat, hat am Ende den ganzen Markt für sich erobert. Und in netzwerkgeprägten Märkten haben größere Spieler Vorteile. Niemand will zu einem Facebook, das nur 10% der Bevölkerung abdeckt. Jeder will dahin, wo alle sind.
So Herzog in einem Vortrag beim Weltethos-Institut in Tübingen im Jahr 2017. Sie machte darauf aufmerksam, dass die Internetgiganten nicht mehr mit herkömmlichen Mitteln politisch zu regulieren seien.
Hier stellen sich sehr grundsätzliche Fragen danach, ob wir diese Phänomene eigentlich mit dieser Brille, wir müssen die Märkte gestalten, sodass funktionaler Wettbewerb herrscht, ob uns das hier weiterhilft. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, denke ich, wo sich die politische Macht großer Firmen in unterschiedlichen Bereichen in der digitalen Welt, auch nur am Rande bemerkt in der Finanzwelt, zeigt, insofern als der politische Einfluss dieser Firmen oft große Fragen aufwirft.
Nach dem Motto »Fordert das Unmögliche« plädiert Herzog in ihrem neuen Buch nun genau das eben doch zu tun, die Digitalisierung politisch zu steuern und sie keineswegs als Naturereignis über die Arbeitswelt hereinbrechen zu lassen.
Mit »Rettung der Arbeit« ist gemeint, diese öffentliche Arbeitswelt und konkret die rechtlichen und sozialen Spielregeln, nach denen sie funktioniert, so zu gestalten, dass sie unseren Vorstellungen von der Würde und den Rechten der Einzelnen und vom Wohl der Gesellschaft als Ganzer entspricht, anstatt hinzunehmen, dass sie von den Kräften, die derzeit die digitale Transformation vorantreiben, auf eine Art und Weise geformt wird, die unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie zuwiderläuft.
Mithilfe von intelligenter Datenanalyse könnten Arbeitnehmer zum Beispiel auf Abruf eingesetzt werden. Zum Wohl der Firma, aber um den Preis, dass die Angestellten ihr Leben kaum mehr souverän planen könnten. Digitalisierung bringe für viele Arbeitnehmer mehr Arbeitsdruck und erhöhte Kontrolle. Man dürfe, so Herzog, dieses Feld also nicht der unsichtbaren Hand eines unregulierten Marktes und damit den großen Playern überlassen, sondern müsse auf die sichtbaren Hände setzen, die bei der digitalen Transformation am Werk seien. Und diese sichtbaren Hände säßen einerseits in den Parlamenten, aber auch in den Unternehmen selber. Die Digitalisierung böte nach Herzog auch die Chance, die Unternehmen zu demokratisieren.
Hier könnte die Digitalisierung riesige Chancen bieten, einfach weil die Kosten für verschiedene partizipative Entscheidungsmechanismen sinken.
Das traditionelle Argument für die hierarchische Struktur von Unternehmen waren die hohen Transaktionskosten, die anfallen, wenn alles mit allen ausdiskutiert werden muss. Durch Softwarelösungen könne man Angestellten nun nicht nur Flexibilisierung abverlangen, sondern sie auch viel leichter an Entscheidungen beteiligen. Herzog zeigt zu Recht auf, dass diese Demokratisierung der Unternehmen allerdings zwei sehr gravierende Änderungen voraussetzt. Einmal müssten die Angestellten als Menschen wahrgenommen werden, die nicht nur auf ökonomische Anreize reagierten, sondern mit ihrer Arbeit Bedürfnisse nach sinnvollem und gemeinschaftsbezogenem Handeln auslebten. Und noch schwieriger, die Eigentumsstrukturen müssten hinterfragt und geändert werden.
Die Anteilseignerinnen einer Aktiengesellschaft werden oft wie Eigentümerinnen im Sinne des Privateigentums behandelt, die die volle Kontrolle über ihr Eigentum hätten. Dabei bringen sie nur einen bestimmten Teil ihres Vermögens in die Firma ein, der klar von ihrem Privatvermögen getrennt ist. Trotzdem werden ihnen zahlreiche Rechte auf Kosten anderer Beteiligter gewährt, zum Beispiel auf Kosten der Arbeitnehmer, obwohl diese ja ebenfalls etwas in das Unternehmen einbringen, nämlich ihr Humankapital, um dieses scheußliche Wort einmal zu verwenden. Aber bei den Arbeitnehmerinnen wird darauf verwiesen, dass hier nur ein Vertragsverhältnis vorläge, Arbeit gegen Lohn.
Herzog deutet in dem vorliegenden Buch nur an, wie die juristischen Strukturen des Kapitalismus für eine echte Demokratisierung der Wirtschaft reformiert werden müssten. Man hätte sich etwas ausführlicher die Diskussion alternativer Eigentumsstrukturen wie Genossenschaften oder Kollektive gewünscht. Herzog ruft nicht "Enteignet Facebook und Co.", aber sie verweist auf radikale Kritiker, die diese Unternehmen lieber in öffentlicher Hand sähen.
Tatsächlich gab es historisch Phasen, wo die Angst vor den Mistgabeln der Massen dazu geführt hat, dass die soziale Schere nicht so weit aufging und es gewisse Zugeständnisse, also wurde als Zugeständnisse beschrieben, gab. Ich denke, die Machtfrage muss viel akuter gestellt werden.
So Herzog bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung im letzten Herbst.
Die Eliten sind angstfrei. Die denken, sie können sich alles erlauben, sie sind abgesichert. Wir müssen wieder über die Eigentumssicherung, die der Staat diesen Eliten gewährt, nachdenken. Vielleicht wäre das die entscheidende Stellschraube, um diese Angst zu erzeugen.
Sehr grundsätzliche Überlegungen zum Wandel der Arbeitswelt, die den Problemen an die Wurzel gehen. Von einer wortgewandten Autorin, von der man in den nächsten Jahren sicher noch mehr hören wird.
Christoph Fleischmann war das über Lisa Herzogs Buch »Die Rettung der Arbeit – Ein politischer Aufruf«. Bei Hansa Berlin erschienen, die 222 Seiten kosten 22 Euro.
Wenn Europa dies nicht endlich kapiert, dass dieser Marktwildwest im Grunde genommen zu beenden ist, durch Steuerdumping, durch Lohndumping, dann werden wir Europa auch nicht mehr in den Griff bekommen. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, wir werden jetzt in Kürze unser 44. Gegengutachten zum Sachverständigenrat vorlegen, der auch rein neoliberal denkt, haben wir dieses noch einmal aufgeschrieben, dass diese Marktradikalität, dieser Marktradikalen, die immer noch in der Regierung sind und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, dass das endlich beendet werden muss.
Der Ökonom Heinz-Josef Bontrup, heute Morgen im Deutschlandfunk. Sein britischer Kollege Paul Collier wird ihm da sicher zustimmen. Der Oxford-Professor plädiert dafür, den Kapitalismus zu erneuern. Die politischen und ökonomischen Verwerfungen der Gegenwart und vor allem die gesellschaftliche Spaltung erforderten einen sozialen Kapitalismus, der auf gemeinschaftlichen Werten beruhe. Sozialer Kapitalismus heißt denn auch sein Buch. Günther Keindelsdorfer stellt es vor.
Das Chaos um den Brexit und der schrille Entertainment-Autoritarismus eines Donald Trump, der aggressive Groll der Abgehängten auf das liberale Establishment und die politisch korrekte Überheblichkeit der urbanen Bildungseliten. Wohin man den Blick auch wendet in der westlichen Welt, überall Spaltung, Disruption und hasserfüllter Hader. Eine Entwicklung, die Paul Collier Sorgen bereitet.
Der moderne Kapitalismus hat das Potenzial, uns allen beispiellosen Wohlstand zu bringen. Aber er ist moralisch bankrott und steuert geradewegs auf eine Tragödie zu.
Nach 40 Jahren neoliberaler Dominanz auf allen gesellschaftlichen Feldern zieht Paul Collier eine ernüchternde Bilanz. Die politische Mitte erodiert, der gesellschaftliche Zusammenhalt bekommt in vielen Ländern dramatische Risse, das politische Klima wird irrational, angsterfüllt, hassgetrieben. An die große ökonomische Systemalternative, mehr staatliches Engagement in der Wirtschaft oder gar Sozialismus, an solche Alternativen mag Collier nicht glauben.
Der Kapitalismus erzeugt gespaltene Gesellschaften, in denen viele Menschen ein Leben führen, das von Existenzängsten geprägt ist. Dennoch ist er das einzige Wirtschaftssystem, das in der Lage ist, Massenwohlstand zu erzeugen.
Ein neuer, ein sozialerer Kapitalismus muss her. Das ist Paul Colliers zentrale Forderung. Die weltanschaulichen Grundlagen, von denen aus der 69-Jährige argumentiert, sind die ethisch-ökonomischen Einsichten David Humes und Adam Smith sowie die Postulate des amerikanischen Pragmatismus, wie sie Charles Sanders Peirce und seine philosophischen Mitstreiter Ende des 19. Jahrhunderts formuliert haben. Collier steht aber auch in der Tradition des angelsächsischen Kommunitarismus, der die Abhängigkeit des Einzelnen von der Gemeinschaft, in der er lebt und arbeitet, betont. Es gab eine Epoche, daran erinnert sich Paul Collier, Spross der nordenglischen Arbeiterklasse aus eigener Anschauung, es gab eine Epoche, in der breite Bevölkerungsschichten von der Entwicklung des Kapitalismus profitiert haben.
Gut funktioniert hat der Kapitalismus zuletzt zwischen 1945 und 1970. In dieser Zeit bestimmte eine kommunitaristische Form von Sozialdemokratie, die die großen politischen Volksparteien durchdrang, die Politik maßgeblich.
Die Prinzipien der Sozialdemokratie, ein Spezifikum der Collierschen Semantik, sieht der Oxford-Ökonom nicht nur in klassischen Mitte-Links-Parteien wie der SPD oder der Labour Party am Werk, sondern auch in namhaften Teilen der CDU und anderer christdemokratischer Parteien, die sich den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Was in den Wirtschaftswunderjahren nach 1945 so gut funktioniert hat, ist seit geraumer Zeit schon einem massiven Belastungstest ausgesetzt. Collier sieht in der Gegenwart drei große Spaltungen am Werk. Erstens die Spaltung zwischen den entwickelten Nationen und den unterentwickelten Regionen der Welt. Zweitens die Spaltung zwischen den gut bezahlten, gebildeten Eliten in Westeuropa und den USA, die oft links oder liberal wählen, und den verzweifelnden und zunehmend abgehängten Geringverdienern, die einen deutlichen Hang zu rechtsradikalen und rechtspopulistischen, seltener zu linksradikalen Parteien haben. Und drittens die Spaltung zwischen boomenden Metropolen und einer zunehmend prekarisierten Provinz. Colliers Befund:
Der Kapitalismus löste sein wichtigstes Versprechen, einen ständig steigenden Lebensstandard für alle, immer weniger ein.
In seinem Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft präsentiert Paul Collier nun eine Reihe von Vorschlägen, wie den ruinösen Spaltungen in der westlichen Welt entgegengewirkt werden könnte. Seine Reformkonzepte seien weder links noch rechts, betont Collier, sondern orientierten sich, ganz in der Tradition des amerikanischen Pragmatismus, an den Idealen von Zweckmäßigkeit und praktischer Vernunft. Zuallererst plädiert Paul Collier, als Gegenkonzept zum rabiaten Nationalismus der Populisten, für die Stärkung eines zivilisierten Patriotismus, der den Menschen ein Gefühl von Identität und Zugehörigkeit zurückgibt. Denn, davon ist er überzeugt, universalistische Identitätskonstruktionen funktionieren nicht. Steuerpolitisch spricht sich Collier für eine Umverteilung von Einnahmen, die in boomenden Metropolregionen lukriert werden, in strukturschwache Regionen aus. Kurz gesagt, London soll Sheffield, Paris den französischen Norden und München Gelsenkirchen finanzieren. Auf dem Feld der Wirtschaft setzt Collier sich für ein Zurückdrängen der berüchtigten Shareholder-Values ein. Firmen sollten sich wieder mehr ihren Kunden und Mitarbeitern verpflichtet fühlen und erst in zweiter Linie, so meint er, ihren Aktionären. Und nicht zuletzt plädiert Collier für intelligente sozialarbeiterische Initiativen, die dem Zerfall traditioneller Familienstrukturen nicht nur, aber vor allem in den Unterschichten entgegenwirken. Er bringt dazu eine Reihe von Best-Practice-Beispielen aus Großbritannien. Und ist das alles wirklich so neu, fragt man sich während des Lesens manchmal. Hat man bei Anthony Giddens und anderen Theoretikern der 90er Jahre nicht manches schon so oder ähnlich gelesen? Oh doch, durchaus, da gibt es Ähnlichkeiten. Damals nannte sich das Ganze Dritter Weg. Es war Grundlage für das New Labour-Experiment Tony Blairs. Ein Jahrzehnt nach der Abwahl dieser Politik, auch nicht wirklich ermutigend.
Meint Günter Keindelsdorfer nach der Lektüre von »Sozialer Kapitalismus – Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft« von Paul Collier, aus dem Englischen von Thorsten Schmidt, soeben im Siedler Verlag erschienen, Umfang 317 Seiten, Preis 20 Euro. Ein gemeinsamer Besuch auf dem Soldatenfriedhof von Pittsburgh. Es sollte ein Zeichen der Versöhnung sein beim Besuch von US-Präsident Ronald Reagan in Deutschland im Jahr 1985. Und obwohl es schon vorher Kritik an diesem Vorhaben gegeben hatte, Bundeskanzler Helmut Kohl und sein Gast besuchten den Friedhof. Stein des Anstoßes war, dass dort auch die Gräber von zahlreichen Mitgliedern der Waffen-SS waren. Die US-Medien machten aus ihrer Empörung keinen Hehl. Das lenkte auch in Deutschland den Blick auf diese Truppe. In der BRD galten die Angehörigen der Waffen-SS vielen als eiserne Kämpfer. Die Propaganda der NS-Zeit hallte offenbar lange nach. Was die Waffen-SS tatsächlich war und wie wenig sie als militärische Formation eigentlich taugte, das beschreibt ein Buch des Militärhistorikers Klaus-Jürgen Bremm. Peter Carstens hat es für uns gelesen.
Die SS war zunächst die persönliche Schutztruppe des Diktators. Unter dem Zeichen des Totenkopfes führten SS-Männer die Aufsicht über die Konzentrationslager und waren Beauftragte des Massenmordes. Aus dieser Truppe stellte Heinrich Himmler die Waffen-SS als eigenständigen Truppenteil neben der Wehrmacht auf. Zum Ende des Krieges hatte sie etwa 1 Million Mann unter Waffen. Von denen behaupteten selbst amerikanische Autoren später,
die Waffen-SS sei stärker motiviert und straffer organisiert gewesen und habe daher besser als das Heer gekämpft. Die Truppe sei eine Bruderschaft gewesen.
Aber war das tatsächlich so? Der Militärhistoriker Klaus-Jürgen Bremm hat sich die Mühe gemacht, die rasante Ausdehnung sowie die Schlagkraft und Erfolgsmeldungen der angeblichen Kampfelite genauer unter die Lupe zu nehmen. Er kommt dabei zu einem ganz anderen Schluss.
Himmlers fatale Praxis der Expansion um jeden Preis schmälerte nicht nur erheblich die Kampfkraft seiner SS-Verbände, sie beeinträchtigte in den letzten Kriegsjahren auch die Einsatzfähigkeit der Wehrmacht. Die wachsende Zahl von Verbänden der Waffen-SS band wertvolle Ressourcen an Führern und Ausrüstung. Dabei blieben Verbände der SS oft monatelang den bedrängten Fronten fern.
Wo sie dann doch auftauchten, zeichneten sich ihre Divisionen unter Namen wie Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich oder später Frundsberg weniger durch militärische Effizienz als durch Eigenmächtigkeit und Brutalität aus. Abgesehen von einigen Noteinsätzen an der bröckelnden Ostfront blieben ihre Leistungen in den Augen der Wehrmachtführung und auch des nachträglichen Betrachters bestenfalls durchschnittlich. Ihre hohen Verluste galten in der Wehrmacht als Resultat schlechter Führung. So schreibt der Autor:
Fanatismus, Elitebewusstsein und unbedingter Gehorsam, die Eckpfeiler im Weltbild der SS, spielten im modernen, technisierten Bewegungskrieg offenkundig nur eine untergeordnete Rolle. Selbst Himmler musste einsehen, dass der bedingungslose Einsatzwille seiner Truppe vor allem zu hohen Verlusten geführt hatte.
Bremm beschreibt in seinem Buch, wie Himmlers zunächst kleine SS-Truppe nach den Morden an ihren Kameraden von der SA rasch zur Nebenarmee wurde. Ihre Offiziere kamen überwiegend aus niederen Reichswehrrängen, von der Polizei oder fanden sich unter notorischen Schlägern und Sadisten. Hauptsache, sie passten ins arische Rasseschema. Die Wehrmacht sah zunächst kein Problem in der Aufstellung von 1-2 Divisionen. Die fielen bei den Angriffen auf Polen und dann Frankreich dadurch auf, dass sie schlecht geführt waren, geringe Erfolge erzielten, aber sogleich zum Morden und Plündern übergingen. Die Wehrmacht nahm das hin oder sprach in Berichten salopp vom frischen Tatendrang der Waffen-SS. Während reguläre Panzerdivisionen Europa eroberten, kam die SS anfangs noch per Fahrrad und sogar mit Bussen an die Orte des Geschehens. Zum Morden reichte es aber. So töteten Angehörige der 2. SS-Kavalleriestandarte gleich zu Beginn des Russlandkrieges innerhalb einer Woche alleine 14.000 Juden. Ihren Kommandeur bezeichnet der Autor als leidenschaftlichen Massenmörder. Wo immer die Waffen-SS im Krieg auftauchte, verbreitete sie Terror und Tod. Die Reaktionen darauf waren sowohl in Russland als auch auf dem Balkan nicht minder fanatisch kämpfende Partisanen. An der Westfront lösten Massaker der Waffen-SS etwa an Zivilisten im französischen Oradour oder an amerikanischen und britischen Kriegsgefangenen heftige Gegenreaktionen aus. Auch ein anderes Phänomen beschreibt der Autor. Während die Wehrmacht an allen Fronten kämpfte, war Himmler übermäßig mit Ausbildung und Top-Ausstattung seiner Heerschar beschäftigt. Bremm schreibt dazu:
Auch als sich in Russland und in Nordafrika die Wende des Krieges abzuzeichnen begann, verharrten die 3 kampfstärksten Divisionen der Waffen-SS in ihren französischen Ruheräumen, wo sie sich offenbar nicht nur mit der Verbesserung ihrer Ausbildung befassten. Immer wieder kam es zu Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung. Während sich das Heer zunehmend verzweifelt an Stalingrad herankämpfte, ließen die Führer der SS-Division, Leibstandarte, ihre Ehefrauen nach Frankreich kommen, nahmen sich wochenlang Urlaub oder fanden noch die Zeit, in völlig betrunkenem Zustand eine alte bretonische Kirche zu verwüsten.
Zu den Freiwilligen kamen im Laufe des Krieges immer öfter zwangsweise Rekrutierte, Balten, Flamen oder sogenannte Volksdeutsche aus Osteuropa, die oft nicht einmal lesen und schreiben konnten. Auch Jugendliche gerieten in das Mahlwerk, wie etwa Günter Grass, der mit 17 Jahren zur SS-Division Frundsberg kam. Der Historiker Bremm beschreibt die Kampfweise der Waffen-SS sehr detailliert. Streckenweise gerät ihm seine Darstellung von Gefecht zu Gefecht dabei etwas kleinteilig. Überzeugend erläutert er aber, wie sich die Waffen-SS und ihre Generäle schon im Krieg mit Falschmeldungen stilisierten. Selbst krasses Versagen ließ Hitler noch zu Propagandazwecken mit Ritterkreuzen und Lobhudelei beschönigen. Aber auch nach der Kapitulation ging es munter weiter. Zig Bücher und Organisationen machten Werbung in eigener Sache. Erst Kohls Fehlgriff in Bitburg lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf die Verbrechen der SS-Verbände. An der juristischen Aufarbeitung hat das wenig geändert. Die meisten Waffen-SS-Anführer blieben weitgehend unbehelligt. So konnte Sepp Dietrich, der einstige Chef von Hitlers Leibstandarte, wohlversorgt und unbehelligt Altnazis um sich sammeln, bis er 1966 im Alter von 74 Jahren an einem Herzinfarkt starb und von 5000 Trauergästen zu Grabe getragen wurde. Die Totenrede hielt ein SS-Kamerad. So ist Brems Buch über Hitlers überschätzte Prätorianer zwar ein insgesamt beachtenswerter, aber doch auch verspäteter Beitrag zur tatsächlichen Geschichte der Waffen-SS.
Peter Carstens war das über die Waffen-SS, Hitlers überschätzte Prätorianer von Klaus-Jürgen Brem. Bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft verlegt, 362 Seiten, 24,95 €. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Vor ziemlich genau 100 Jahren übernahmen in Düsseldorf die Spartakisten vorübergehend die Macht. Einer, der damals ganz vorne mitmischte, war Ewald Ochel. Seine Erinnerungen wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Herausgegeben hat sie Joachim Schröder. Entdeckt hat er den Text, als er für seine Dissertation recherchiert hat. Spannend war er aus zwei Gründen. Dass in Düsseldorf einst die Spartakisten herrschten, ist bis heute in der Stadtgeschichte weitgehend unbekannt. Noch dazu wirkt die Autobiografie des Düsseldorfer Kommunisten zunächst recht unglaubwürdig. Ochel versuchte demnach, den revolutionären Funken in Düsseldorf, den Niederlanden und München zu entfachen. Und immer setzt er sich als Macher der Stunde ins Licht. Joachim Schröder durchforstete die Archive, um diesen revolutionären Heldenritt nachzuvollziehen. Und er hatte Erfolg. Unter dem Titel »Was die nächste Zeit bringen wird, sind Kämpfe« hat er die Erinnerungen herausgebracht. Melanie Longerich stellt sie vor.
Das Ende des Kaiserreichs, ein bisschen Novemberrevolution und schließlich die Weimarer Republik, die erste Demokratie auf deutschem Boden. Oft wird diese Zeit vor 100 Jahren wie ein zielgerader Weg gezeichnet. Dabei können Blicke nach links und rechts sehr gewinnbringend sein. Die rechten Seitenblicke wurden oft schon abgedruckt, etwa die Erinnerungen von Freikorpsmitgliedern wie Ernst von Salomon. Den eher selten gehörten Gegenpart bieten die Erinnerungen des Aktivisten Ewald Ochel, die der Historiker Joachim Schröder herausgegeben hat. Ochel, ein radikaler Linker und Lebemann, kein Theoretiker, eher der Typ handfester Praktiker, kämpfte in Düsseldorf und München für eine sozialistische Republik nach rätedemokratischem Muster.
Die Perspektive Ewald Ochels ist höchst parteiisch. Sie ist aber zugleich die eines politischen Aktivisten, dessen Ansichten von einem beachtlichen Teil der damaligen Bevölkerung geteilt wurden,
schreibt Joachim Schröder in seinem Vorwort. Der auf die NS-Zeit spezialisierte Historiker leitet mittlerweile den Erinnerungsort Alter Schlachthof an der Hochschule Düsseldorf. Bei den Recherchen für seine Dissertation stieß Schröder vor 10 Jahren auf Ochels Manuskript. Und das liefert amüsante und sehr selbstbewusste Einblicke in ein Berufsbild, das mit der Novemberrevolution entstanden ist. Den Revolutionsbummler, also der örtlich ungebundene Aufständler, den es dorthin zieht, wo es gerade brodelt.
Zumeist, aber nicht immer sozialdemokratisch und oder gewerkschaftlich sozialisiert, durch das schockierende Erlebnis des Weltkriegs extrem radikalisiert und bereit, auch mit Gewalt für ihr Ziel, die Revolution, einzutreten. Aus allen Teilen Deutschlands strömten sie in die unruhigen, revolutionären Zentren, nach Berlin, ins Ruhrgebiet, nach Bremen, Hamburg oder München.
Ewald Ochel wird 1875 in eine Dortmunder Arbeiterfamilie geboren. Der gelernte Steinmetz engagiert sich früh in der Arbeiterbewegung in Düsseldorf. Den ausgerufenen Krieg lehnt er ab, den am 4. August 1914 geschlossenen sogenannten Burgfrieden zwischen den Regierenden und der bis dahin oppositionellen Sozialdemokratie empfindet er, wie so viele linke Parteigenossen in dieser Zeit, als Verrat.
Wie viele gingen, getäuscht durch Lügen, als Kanonenfutter für imperialistische Eroberungsziele in den Tod? Welch schwere Aufgaben standen uns bevor, die Gehirne betörter Genossen zum klaren Denken zu bringen?
Ochel beteiligt sich an Antikriegsaktionen, gerät in Konflikte mit der Staatsmacht und flüchtet vor dem Fronteinsatz in die Niederlande. Dort engagiert er sich in einer sozialistischen Gruppe, ständig drangsaliert von der Abwehrkanone, wie Ochel sie abfällig nennt.
Die deutsche Abwehr, die in den Niederlanden aktiv ist, die genau wissen, es gibt da Hunderte, Tausende, die genaue Zahl kennen wir gar nicht, deutscher Deserteure, die sich entzogen haben dem Dienst fürs Vaterland sozusagen, die lieber ihr Leben retten wollten, als irgendwo in Frankreich in seinem Schützengraben zu vermudern. Und die deutsche Abwehr versucht, diese Leute halt dingfest zu machen.
Als im Deutschen Reich die Novemberrevolution ausbricht, kehrt Ochel enthusiastisch nach Düsseldorf zurück. Er tritt der frisch gegründeten KPD bei und wird einer der Verhandlungsführer der Spartakisten bei ihrer kurzen Herrschaft am Rhein, bevor sie Ende Februar 1919 von Regierungs- und Freikorpstruppen niedergeschlagen werden. Ochel flieht nach München.
Und knüpft dort an das, was er Düsseldorf gemacht hat. Und das macht nicht nur Ochel. Es gibt aus Berlin viele Leute, die fliehen nach München, weil im März in München die Lage gärt. Eisner wurde gerade ermordet und es findet eine erhebliche Radikalisierung statt. Und so kommt es eben dann am 7. April zur Ausrufung der Räterepublik in München, wo eben Ochel dann dabei ist.
Wie schon in Düsseldorf. Ewald Ochel mischt ganz vorne mit, verhandelt für die Räteregierung in Landsberg.
Stellenweise dachte man auch wirklich, Mensch, der trägt wirklich sehr dick auf, das kann eigentlich so nicht sein. Das gehörte eigentlich zu den großen Überraschungen, dann als ich mich länger mit dem Manuskript beschäftigt habe und in Archiven gewesen bin, recherchiert habe, Dokumente gesehen habe, dass man immer wieder so kleine Geschichten wiederfand in Quellen, Dokumenten, dass sich die eben als richtig erwiesen.
Wie etwa die kleine Episode, als Ochel aus Landsberg abends wieder nach München kommt und sein Hotel schon geschlossen hat.
Irgendwann nimmt er seinen Revolver und schlägt eine Scheibe ein. Ich habe dann eben im Archiv tatsächlich beim Durchblättern seiner Polizeiakte eine Anzeige gefunden vom Besitzer des Hotels Bayerischer Hof, der sich beschwert, wie Ochel sich dort einquartiert hat im Hotel, sich ungehörig benommen hat die ganze Zeit. Alle hatten Angst vor ihm, keiner hat sich getraut, irgendwie was zu sagen.
Doch bekanntlich war auch die Münchner Räterepublik nur von kurzer Dauer. Bis 1921 sitzt Ochel in Festungshaft und wird dann in Schutzhaft genommen, also auf unbestimmte Zeit inhaftiert. Doch ihm gelingt die Flucht. Er kehrt nach Düsseldorf zurück und bleibt dank einer Amnestie unbehelligt. Bis 1928 ist er Chef der KPD-Fraktion im Düsseldorfer Stadtrat und kehrt dann 1929 ausgerechnet am 1. Mai mit großem Tamtam zur SPD zurück. Die schleichende Stalinisierung der KPD will er nicht mittragen.
Deswegen war er eigentlich ab 1929 außer Gefecht, politisch gesehen, was ihm vermutlich das Leben gerettet hat, weil er 1933 dann eben nicht mehr auf der Liste derjenigen stand von den Nazis, die eben sofort verhaftet wurden und ins KZ geschickt wurden.
Natürlich ist eine Autobiografie immer eine Konstruktion von Erinnerung. Und doch ist Ochels ein höchst lesenswertes und dazu lebendiges Zeitzeugendokument. Dank des einordnenden Fußnotenapparats fühlt sich der Leser stets gut begleitet beim Rechts- und Linksschauen des Wegs hin zur ersten deutschen Demokratie, die eben durchaus blutig und mit vielen Toten begann.
Ewald Ochel. Was die nächste Zeit bringen wird, sind Kämpfe. Erinnerungen eines Revolutionärs 1914 bis 1921. Herausgegeben und mit einer biografischen Notiz versehen von Joachim Schröder. Im Metropolverlag erschienen. Die 311 Seiten kosten 19 Euro. Rezensentin war Melanie Longerich. Postkoloniale Diskurse begleiten Afrika seit den 1950er Jahren. In der deutschen Öffentlichkeit werden sie noch nicht so lange wahrgenommen. Namentlich zwei Denker werden hierzulande aktuell viel rezipiert: der kamerunische Theoretiker Achille Mbembe und der senegalesische Wirtschaftsprofessor Felwine Sarr. Sarr ist Co-Autor des 2018 veröffentlichten Berichts zur Restitution afrikanischer Kulturgüter, für den er von der französischen Regierung mitbeauftragt wurde. Sein Essay Afrotopia ist 2016 im französischen Original erschienen und liegt nun in deutscher Fassung vor. Arlette Louisen Dacose hat ihn für Andruck gelesen.
Afrotopia ist im Wortsinn ein Essay, ein in 12 Kapiteln gefasster Versuch, die Zukunft Afrikas zu denken. Afrotopos, so Autor Felwine Sarr, das ist ein Afrika, das es noch nicht gibt. Es ist gleichsam ein Ort, der schon heute entsteht. Felwine Sarr imaginiert den Begriff Ort als das, was afrikanische Gesellschaften zusammenhält. Ort steht hier für Kultur.
Denken, Literatur, Musik, Malerei, bildende Künste, Kino, Fernsehserien, Mode, Volkslieder, die Architektur und die pulsierenden Städte sind Schauplätze, an denen sich die kommenden Formen des individuellen und gesellschaftlichen Lebens abzeichnen und Gestalt annehmen. Die Welt von morgen existiert im Keim bereits heute und ihre Zeichen lassen sich in der Gegenwart entziffern.
Was die Menschen in Afrika gegenwärtig verbindet, ist, so liest man in Afrotopia, auf ihren Traditionen des Gemeinschaftlichen gegründet. Im Wirtschaftssektor etwa gibt es die Form der relationellen Ökonomie, die auf Solidarität aufgebaut ist. Ein Beispiel für dieses Wirtschaftssystem ist die senegalesische Sufi-Bruderschaft der Muriden. Ihre Arbeit und ihr Engagement werden durch ein spirituelles Oberhaupt zusammengehalten.
Dieser ist in der Lage, eine beträchtliche Masse an unbezahlter Arbeit zu mobilisieren, wenn es um Gemeinschaftsinteressen geht, etwa um die wirtschaftliche Nutzung eines 45.000 Hektar großen Waldgebiets. So beruhen die wirtschaftlichen Interaktionen im Wesentlichen auf den Beziehungen unter den Mitgliedern der Bruderschaft.
Mit Beispielen wie diesem verteidigt Afrotopia vehement die These, dass Gesellschaften Afrikas auf Traditionen gründen, mit denen sie selbstbewusst ihre Zukunft aufbauen können. Diese Traditionen als spezifisch afrikanisch anzuerkennen und sie mit aktuellen Lebensrealitäten zusammenzubringen, ist der Beginn der Zukunft. Felwine Sarr spricht hier von Synthese.
Dieses Afrika, das ist und das wird, ist vielgestaltig. Seine Vernunft hat viele Gesichter. Es hat seine Welten nicht entzaubert, das spirituelle Leben ist noch lebendig und reich. Seine Religionen, seine Musiken, seine Künste, seine Städte, die Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Körper,
seine Gegenwart in der Zeit bezeugen diese alltägliche Selbstfindung. Afrika verwirklicht seine Synthesen des Religiösen, des Politischen und des Kulturellen. Es geht darum, wie kann ich meine Traditionen durch ein Sieb gehen lassen? Wie halte ich das fest, was fruchtbar und lebhaft in meinen Traditionen ist? Inwiefern bieten mir diese Traditionen ein symbolisches Kapital, das ich wieder in mein gegenwärtiges und zukünftiges Projekt injizieren kann?
Während der Ort, der Topos in Afrotopia, Formen fruchtbarer Kultur aufgreift, verweist das Afrika im Titel auf die Möglichkeit, über eine gemeinsame Kulturgeschichte hinaus seine afrikanische Identität selbst gestalten zu können. Felwine Sarr versteht dieses Zukunftsprojekt als ein offenes.
Afrikanisch sein kann ein transaktioneller, ein dynamischer Begriff sein, dessen Inhalt jede Generation, jedes Individuum selbst füllen kann. Diese Definition gefällt mir mehr. Wohlwissend, dass wir situierte Individuen sind, dass wir von irgendwo herkommen und dass unsere Erben wichtig sind. Ich würde aber einen Ursprungsfetischismus vermeiden. Ich denke, dass die Identität mehr vorwärts ist. Wer wollen wir sein, ist aus meiner Sicht interessanter als wer bin ich.
Felwine Sarrs Zukunftsprojektion Afrotopia setzt sich für eine Synthese Afrikas ein. Dabei liest sich der Text selbst, inhaltlich und sprachlich, wie eine Synthese. Der Autor stellt die ihm wichtigen Momente in der Geschichte der Kulturen Afrikas zusammen. Die 60 Jahre lange Diskurstradition sowie Begriffsdebatte zur Dekolonisierung Afrikas wird hier nur gestreift. Afrotopia ist gewissermaßen ein Programm, eine Skizze für ein Denken, das bereits lange besteht und zur Realisierung nicht nur den Willen afrikanischer Gesellschaften braucht, sondern auch den Willen des Westens, der noch heute den Zukunftsprozess Afrikas unterdrückt. Für diese Erkenntnis, für ihre Aktualisierung und Situierung in der Gegenwart, lohnt die Lektüre allemal.
Arlette Louise Ndakose war das über Afrotopia von Felwine Sarr. In der Übersetzung von Max Henninger bei Mattes und Seitz erschienen. Umfang 176 Seiten, Preis 20 Euro. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag wird es unter anderem um die German Angst gehen, um eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.